direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen Kollegen Dr. Marius Raab und Professor Dr. Klaus-Christian Carbon. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir starten ein ganz kleines Mini-Kapitel, wo wir uns noch einmal ausführlich und auch aus einem speziellen Blickwinkel mit dem Ereignis auseinandersetzen wollen, was die letzten 15, 16 Monate unser aller Leben bestimmt hat, nämlich die Covid-19-Pandemie. Und wir wollen das ein bisschen aufsplitten. Wir wollen in dieser Folge darüber sprechen, wie man individuell damit umgehen kann, worauf es ankommt. Und in der zweiten Folge wollen wir über einen speziellen Ansatz sprechen, den wir uns zu dritt ausgedacht haben, wo auch eine Veröffentlichung bald erscheinen wird, welche strategischen Gedanken man aus dieser Pandemie mitnehmen kann, um zukünftigen Herausforderungen besser zu begegnen. Heute allerdings, wie gesagt, die individuelle Komponente, und ich würde einfach mal mit einer Frage in die Runde anfangen. Was machen wir, wenn das Ganze irgendwann mal vorbei ist? Einfach back to business, back to usual, oder was müssen wir machen?
Also die erste Frage ist ja erstmal, was ist das überhaupt? Ist es ein Erlebnis? Ist es ein Ereignis? Ist es eine Episode? Und diese ontologische Basis müssen wir eigentlich erstmal tatsächlich herausfinden. Haben wir tatsächlich überhaupt die Möglichkeit, wenn wir so eine Episode in unserem Leben erlebt haben, wieder zurückzukehren zu einem Normal? Ist das überhaupt erstrebenswert? Wollen wir tatsächlich zu der Welt, die wir mal hatten, zurückkehren? Und die große Frage dabei ist auch, ob wir das überhaupt können. Viele denken es, dann geht es eben back to normal, aber back to normal wird überhaupt nicht sein, sondern erstens ist es so, die echte Normalität ist das, was wir zurzeit erleben. Das ist eben, da sind wir hineingeworfen, aber so sind wir immer in Wirklichkeiten hineingeworfen. Und wir müssen uns eben arrangieren, wir müssen es kreieren, wir müssen tatsächlich innovieren und wir müssen eben schauen, dass wir, ja, es ist einfach gesagt, aber schwer getan, nämlich wir müssen das Beste daraus tun oder machen. Und jetzt ist es so, wenn wir tatsächlich irgendwann diese Episode überstanden haben und so das auch begreifen, dass wir sagen, es war eben wirklich nur eine Episode, dann werden wir wahrscheinlich sehr, sehr viele neue Schlüsse gezogen haben und wollen gar nicht mehr zu der Welt von früher zurückkehren. Sprich, wir werden beispielsweise bei Hygieneauflagen werden wir ganz, ganz anders reagieren. Wir werden beispielsweise Bevorratungen von bestimmten Maßnahmen, von bestimmten Items, sowas wie Masken, Sauerstoff und so weiter, werden wir wahrscheinlich kritischer prüfen, werden wahrscheinlich nicht mehr den Rotstift zu schnell ansetzen wollen, sondern wollen eigentlich eher die Menschen vielleicht beschützen. Und wir müssen eines auch sehen, wir haben wahrscheinlich auch ganz, ganz viel gelernt in dieser Pandemie. Das heißt, die Welt danach wird deswegen auch eine andere sein, weil wir tatsächlich bestimmte gesellschaftliche Zusammenhänge besser verstanden haben. Es ist nur ganz, ganz wichtig, dass wir das tatsächlich tun. Also, dass wir jetzt in eine Reflexionsphase kommen, nachdem wir dann hoffentlich bald diese Episode ja einigermaßen überwunden haben und damit tatsächlich die Zukunft eine bessere wird, die eben durchdachter ist und tatsächlich ja etwas Neues schafft.
Diese Unmöglichkeit der Rückkehr ist ja das, was Hegel als absoluten Gegenstoß im Grunde genommen bezeichnet hat, glaube ich. Also das Ding wird erst zu etwas, in dem es verlassen wird. So kann man es sehr einfach zusammenfassen. Also diese Normalität, zu der wir uns zurücksehen, die eine extrem idealisierte Normalität ist, wird erst zu dieser idealisierten Normalität, indem wir zu ihr vermeintlich zurückkehren. Und aber der neue Zustand, der ja temporal nach der alten Normalität liegt, ist nicht gleich dessen, was vor der Pandemie war, weil das kann gar nicht sein, weil dazwischen diese Pandemie ist, die, und da würde ich dir widersprechen, ein Ereignis darstellt in dem Sinne, dass sie etwas war, was fundamental in die Sichtweise, wie wir die Realität und die Beziehung zwischen den Dingen in unserer Realität erleben, verändert hat. In dem Sinne, dass plötzlich, wie du sagst, die Bruchstellen in der Gesellschaft ganz deutlich hervorgetreten sind, die wir jetzt einfach auch nicht wegdiskutieren können. Das bedeutet, selbst wenn wir jetzt alles genauso machen würden wie vor der Pandemie, wie im Januar 2020, wirklich, wir würden alle die Corona-Warn-App löschen, wir würden alle die gesamte Digitalisierung auf den Gesundheitsämtern zurückrollen, also wir würden alles wieder rückgängig machen, wir würden alle Masken verbrennen, die wir haben, bleibt doch im Wissen, dass es dieses Ereignis gab und somit ist eine Rückkehr zu diesem, ja, zu dieser fast Embryonalstellung, zu dieser unschuldigen Stellung gar nicht mehr möglich, tatsächlich. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns alle der Frage stellen müssen, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Marius, wie gehen wir damit um? Was würdest du raten als Psychologe?
Ich versuche gerade noch ein bisschen nachzuvollziehen, was du alles gesagt hast. Bin noch ein bisschen überfordert gerade. Wie gehen wir um mit was?
Wie gehen wir mit um mit diesem Ereignis der Pandemie, weil Klaus hat ja gesagt, natürlich kann man sagen, na gut, wir gehen jetzt einfach wieder, also dieses Wunschdenken, wir machen einfach alles wie vorher, aber das geht ja halt einfach nicht. Wir können das nicht ausradieren, diese Erfahrung, und somit ist jedes Back to Normal kann nicht mehr stattfinden, weil wir diese Erfahrung, wie gesagt, einfach nicht aus unserem Geist rauskriegen.
Ich weiß nicht, also vielleicht gibt es doch ein Back to Normal, weil, also aus unserer Warte ist das jetzt natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen oder für praktisch alle Menschen, aber es wäre mal interessant, ältere Leute zu fragen, die vielleicht einen Krieg oder eine ähnlich große Krise miterlebt haben. Da ging es ja danach auch irgendwie weiter und es war natürlich nicht so wie vorher, aber es war trotzdem wieder normal, auch wenn einige Dinge ganz anders waren. Und so würde ich mir die Normalität vielleicht vorstellen, nicht, dass alles ist wie früher, aber dass unsere Werte, unsere Prioritäten und so weiter wieder im Koordinatensystem sind wie vor der Pandemie, auch wenn viele Abläufe im Detail natürlich anders sind, dass wir sagen, wir machen jetzt vielleicht weiterhin mehr Homeoffice, aber wir machen wieder unseren Job, den wir vorher auch gemacht haben. Also so würde ich Normalität vielleicht sehen.
Mhm. Ja, lass es mich. Ich will es vielleicht noch einmal ganz kurz auch für alle Zuhörerinnen nochmal deutlich machen, was ich damit meine, an einem Beispiel, weil du es gerade gesagt hast. Ich habe vor einiger Zeit sehr lange mit meiner Großmutter über die Nachkriegszeit gesprochen. Und sie erzählt immer die Geschichte, dass 2 Tage nach Kriegsende in Berlin die Straßenbahnen wieder gefahren seien. Und dass die Leute angefangen haben, sich mit der Situation zu arrangieren. Also wieder zurück zu einer Normalität, kommen. Jetzt kann man natürlich sagen, ach ja, das ist ja alles wieder normal, die Straßenbahn fahren. Aber diese Bewertung dieses Geschehnisses, dass die Straßenbahn wieder fahren, findet immer in Beziehung zu dem, was davor stattfand, statt, in dem Sinne, dass man sagt, oh ja, das ist ja krass, 2 Tage nach dem Krieg fahren die Straßenbahnen schon. Vor dem Krieg hat man ja nicht gesagt, oh, die Straßenbahnen fahren, wie krass ist das denn, sondern diese Bewertung, dass die Straßenbahn fahren, bekommt seinen Wert erst dadurch, dass davor der Krieg geendet hat. Und das meine ich eben, dass selbst wenn wir alle Dinge wieder normal täten, sie immer in Beziehung zu dem stehen, was davor stand, und somit sie nicht mehr deckungsgleich sind mit dem davor. Es fühlt sich zwar normal an, aber es ist eine Normalität und nicht die Normalität, zu der wir uns vielleicht zurücksehen. Das wollte ich damit
sagen. Genau.
Aber das hast du ja immer, also auch wenn jetzt kein disruptives Ereignis ist, ne? So Alltagsweisheiten wie man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, das ist immer mehr oder weniger so. Also auch wenn keine Pandemie ist, sind wir immer durch das bestimmt, was vorher war, auch wenn kein disruptives Geschehen unsere Gesellschaft auf den Kopf gestellt hat, war doch vielleicht im Privaten was oder im anderen Bereich, was für uns dann eine Neubewertung ausgelöst. Also das ist so als singuläres Event zu sehen, die Pandemie, tue ich mir ein bisschen schwer.
Ja, würde ich dir zustimmen. Auf einer natürlich ganz, also beziehungsweise wir reden ja jetzt hier auf einer sehr, sehr abstrakten, analytischen Ebene. Und natürlich kann man nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Aber die Frage ist ja, ob es uns A, so vorkommt, ob wir das überhaupt wissen oder ob es gerade wichtig für uns ist, dass wir zweimal in denselben Fluss steigen können und ob wir uns danach sehnen, zweimal in den gleichen Fluss zu steigen. Und ich glaube doch zumindest, dass dieses Sehnen nach einem Prä-Covid-Status aktuell ausgeprägter ist bei vielen Menschen, als wenn du halt sagst, oh Gott, ich wünschte, es wäre wieder Mittwoch vor einer Woche, weil da gab es Schnitzel in der Kantine, weiß ich nicht, weil wir eben von diesem extrem disruptiven Ereignis sprechen. Aber Klaus wollte was sagen.
Also meine These war ja eben, dass ich sagte, es ist eher eine Episode, denn ein Ereignis. Und warum habe ich das gesagt? Einfach deswegen, weil eine Episode tatsächlich ein zeitlich sehr ausgedehnter Bereich ist. Und das ist hier wirklich wichtig, weil ein Ereignis wäre eher sowas wie ein tragischer Unfall. Wir werden also erfasst von einem Fahrzeug, sind bewusstlos und kommen in die Intensivstation. Und der Moment des vom Auto Erfasstwerdens ist ein Ereignis. Vielleicht erinnere ich mich daran, aber eines ist klar, es wird mein Leben vermutlich verändern. Aber ich habe in dieser Zeit des Ereignisses kaum eine Chance darauf, tatsächlich im Sinne von Coping zu reagieren, mein Leben neu auszurichten und so weiter. Das ist all das, was danach kommt. Das ist dann tatsächlich die Episode, die folgt. Also beispielsweise die Regenerationsphase oder die Heilungsphase, all diese Phasen, die wichtig sind. Selbst die Phase in der Intensivstation ist wahrscheinlich noch keine Phase, wo ich tatsächlich aktiv mein Leben neu gestalte und tatsächlich etwas innoviere, überdenke und so weiter. Aber bei der Pandemie ist es eben so, wie ich das immer so sage, es ist eben das Hic et Nunc, das Hier und Jetzt, das wir tatsächlich zu gestalten haben. Ein Ereignis kann ich aber eigentlich nicht gestalten, sondern ich kann maximal damit umgehen danach, wie ich das behandle. Aber in der Episode selber, in beispielsweise so einer Pandemiesituation, in einer Kriegssituation, in einer Lebenskrise, die mich eben längerfristig beschäftigt oder einer psychischen Krise, da werde ich fast gezwungen, mich damit zu beschäftigen. Und das ist eben der ganz, ganz große Unterschied. Und deswegen will ich da auch unbedingt eine Trennung ziehen. Und jetzt ist Coping die eine Sache, aber das andere ist auch, dass ich tatsächlich dadurch, dass in einer solchen Episode sich massiv etwas verändert, muss ich ganz viele Dinge auch in Frage stellen. Und was daraus erwächst ist, mir werden sozusagen die Vorhersagen werden verhagelt, sie werden nicht mehr erfüllt. Und damit bin ich zurückgeworfen auf eine Situation, dass ich die Dinge, die ich gerade machte, tatsächlich hinterfrage. Wir werden dessen oder derer Sachen bewusst. Und diese Bewusstwerdung, das ist jetzt ein spannender Prozess, weil jetzt merke ich plötzlich, da kann ich eben auch weiterkommen in so einer Phase des Lebens, in so einer Episode, in so einer kritischen Lebensphase, weil ich eben Dinge, die normalerweise automatisch laufen, die nicht mehr hinterfragt werden, die einfach so ablaufen, habituiert sind, plötzlich ins Bewusstsein bekomme, hinterfrage, neu denken kann, neu bewerten kann. Und das ist so die große Hoffnung, und daran müssen wir aktiv arbeiten, dass wir dieses Bewusstsein wirklich schärfen, daraus Konsequenzen ableiten und tatsächlich Handlungen, ja, initiieren.
Aber ich habe ja das Glück, hier mit zwei versierten Kognitionspsychologen zu sprechen. Und die Frage, die sich jetzt mir stellt und die sich vielleicht auch einige Zuhörerinnen stellen, natürlich ist es eine Episode im Sinne, dass es jetzt schon 16 Monate andauert. Die Frage ist, werden wir in 5 Jahren es auch als Episode erinnern oder nicht viel, viel komprimierter? Was sagt die Gedächtnispsychologie?
Also erstmal werden wir natürlich immer wieder an bestimmten Markern, zum Beispiel visuellen Markern, den Masken, werden wir daran erinnert, dass es sowas gab. Und diese Marker sind beispielsweise jetzt inhärent in Filmen, in Dokumentationen, in irgendwelchen Shows, in Talkshows, Befragungen und so weiter. Die sind jetzt da drin. Immer dann, wenn wir die sehen, werden wir uns dessen gewahr, werden wieder uns erinnern, wenn wir das damals erlebt haben, und werden sagen, oh, das ist vielleicht so ein Gefühl des Fröstelns, ein Unbehagen, vielleicht auch eine gewisse Sentimentalität, weil man bestimmte Dinge in dieser Zeit tatsächlich das erste Mal erlebt hat. Aber unser Alltag in der Zukunft wird davon nicht so viel bestimmt werden. Wir werden nicht die ganze Zeit daran uns erinnern, wie das wir eben auch nicht machen mit 9/11. Ja? Diejenigen, die das erlebt haben, werden daran erinnert, wenn sie wieder mal Bilder sehen, eine Dokumentation anschauen, und dann kommt wieder dieses Frösteln. Ansonsten denkt man nicht im Alltag daran. Und das ist auch ganz gut so, weil man sich eben konzentrieren muss auf das, was jetzt dann wieder die Situation herrscht.
Covid ist ja grundsätzlich eine Gesundheitsbedrohung, es ist eine Krankheit, und die Psychologie setzt sich ja auch mit Krankheit auseinander, auf der einen Seite natürlich auf der Ebene der psychischen Krankheiten, aber die Psychologie erforscht auch, was uns krank macht grundsätzlich oder auch, was uns gesund macht. Und an der Stelle muss man einen Namen erwähnen, und zwar Aaron Antonovsky. Das war ein israelisch-amerikanischer Mediziner, und er hat ein Konzept beschrieben, was sich Salutogenese nennt. Und anstatt sich damit zu beschäftigen, was uns krank macht, hat er den Spieß umgedreht und hat sich gefragt, okay, was macht uns denn überhaupt gesund? Und ganz am Anfang steht die Beobachtung, dass Gesundheit immer ein Kontinuum ist. Es gibt nicht 1 und 0, es gibt nicht krank oder gesund, sondern es ist sehr, sehr diffus, hängt von vielen Faktoren ab. Und Krankheit ist in diesem Sinne auch immer unvermeidbar. Also es gibt, also so nach dem Motto, ja, besser geht's immer und irgendwas ist auch immer, ne? Aber dann ist eben die Frage, okay, warum erleben wir das gerade nicht als so schlimm? Warum erleben wir den Schnupfen in der einen Situation als wesentlich schlimmer als in der anderen Situation? Und in diesem Sinne, das ist jetzt eine grobe Vereinfachung, beschreibt Antonovsky die sogenannten General Resistance Factors oder General Resistance Resources. Das sind eben Aspekte, die uns gesund machen. Biologische Aspekte, psychologische Aspekte, soziale Aspekte. Also das ist auch tatsächlich ganz wichtig, und das kann man auch, wenn man sich zum Beispiel einfach mal epidemiologische Berichte anguckt, wo man sieht, okay, Covid verbreitet sich zum Beispiel einfach in sozialen Brennpunkten stärker und schwerer, weil die Menschen einfach auf engerem Raum leben, weil sie nicht den Zugang zu guter Gesundheitsversorgung haben. Kulturelle Faktoren, ne, das ist dann, da geht es dann zum Beispiel darum, wie soziale Unterstützung kulturell ausgelebt wird, welche Rolle zum Beispiel Emotionen in der Kultur spielen, aber auch materielle Faktoren, also ob ich einfach Geld habe, zum Arzt zu gehen, zum Beispiel in Ländern, wo es keine universelle Krankenversicherung gibt. Das sind alles Faktoren, die uns gesund machen. Und ein anderes zentrales Konzept, was Antonovsky beschreibt, ist der Sense of Coherence, das Kohärenzgefühl. Und er beschreibt es als ein Gefühl der Welt gegenüber, bestehend aus drei Faktoren, nämlich Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Meaningfulness. Und wenn wir diese drei Aspekte verspüren, dann, schönes Wortspiel, bewegen wir uns von Disease zu Ease, also von der Krankheit zur Leichtigkeit, und wir werden weniger schnell krank oder wir erleben die Krankheit als nicht so schlimm. Jetzt ist die Frage, wie kann man dieses Konzept auf Covid anwenden? Spoiler, es gibt ein Paper dazu, wir werden es verlinken, das ist dieses Jahr rausgekommen, von Ravi Philip Rajkumar, Suffering and Salutogenesis, a Conceptual Analysis for Lessons for Psychiatry from Existential Positive Psychology in the Setting of the COVID-19 Pandemic. Wir werden es verlinken, es ist frei zugänglich, Open Access, aber wir wollen heute trotzdem ein bisschen darüber sprechen, was können wir aus der Salutogenese mitnehmen, um mit dieser Episode, mit diesem Ereignis besser umzugehen? Fragezeichen. Wer immer antworten möchte.
Marius, du schaust doch gerade so klug.
Ich gucke eigentlich gerade wie ein Auto, weil wenn ich darauf die Antwort hätte, wäre es ja schön, aber nee, also spontan haben wir erst mal gelernt, dass Menschen größtenteils egoistisch sind und dass mit einer schwereren Erkrankung, die tödlicher verläuft, wahrscheinlich unsere Gesellschaft komplett zusammengebrochen wäre, weil keiner dem anderen irgendetwas gönnt. Das nehme ich so ein bisschen mit dem Moment. Das ist jetzt nicht sehr salutogenetisch, ich weiß.
Aber nehmen wir doch einfach mal diese Beobachtung und versuchen wir sie mal vielleicht so ein bisschen zu reframe, weil ich würde einfach mal sagen, okay, das ist natürlich wenig Handhabbarkeit, weil wenn du halt, also weil darin steckt ja, naja, wenn es wieder passiert, dann sind wir halt, und die Krankheit halt ein bisschen tödlicher ist, dann sind wir gelinde gesagt am Arsch, weil man hat gesehen, dass es anscheinend nicht funktioniert. Jetzt haben wir natürlich zwei Möglichkeiten. Auf der einen Möglichkeit haben wir, dass wir da sozial ran müssen, dass wir da strategisch ran müssen. Darüber werden wir nächste Woche sprechen. Aber das bringt natürlich Marius in dieser Situation wenig. Weil wir wollen ja, dass es dir damit gut geht und dass du nicht voller Missgunst und oder Missgunst ist das falsche Wort, voller Gram auf diese Zeit zurückdenkst und zum Misanthropen wirst. Also, Klaus, was würdest du Marius raten oder wie würdest du da rangehen vielleicht?
Meinst du jetzt raten im Sinne von damit umgehen, wie es bisher geschehen ist oder wie es gerade noch läuft? Oder, ich meine, man darf das nicht vergessen, das wird uns noch einige Zeit begleiten. Also 6 bis 8 Monate sind mindestens drin. Also wie genau meinst du es? Also kannst du das vielleicht noch mal kurz etwas präzisieren?
Genau, also wie würdest du versuchen, dieses Kohärenzgefühl von jemandem herzustellen, es muss ja gar nicht Marius sein, der einfach wirklich voller, ja, also sehr negativ auf diese Zeit blickt. Also es geht ja gar nicht darum zu sagen, oh Gott, es war alles total toll und es war alles Ringelpiez mit Anfassen, aber trotzdem halt irgendwie versuchen, dieses Ereignis einzuordnen.
Ja, also ich würde tatsächlich sehr, sehr stark dieses Meaningfulness betonen und genau das mache ich eigentlich auch immer, wenn ich dazu gefragt werde. Was bedeutet hier Meaningfulness? Wir erhalten plötzlich die Möglichkeit, weil es eben nicht mehr existiert, dass viele Dinge, die wir so hatten, die für uns selbstverständlich galten, tatsächlich sehr, sehr bedeutend sind, sehr, sehr wichtig sind. Dass das eigentlich tatsächlich eine echte Bedeutung hat, dass wir beispielsweise spielerisch Menschen treffen können, dass ich beispielsweise zu euch mal kurz ins Büro gehen konnte und einfach mal sagen konnte, Mensch, ich habe da eine Experimentalidee, lass uns mal zusammensetzen, gehen wir mal kurz ins Labor und baldover mal was aus. Oder vielleicht in der Mittagspause einfach was besprechen konnten, und was Gutes gegessen haben. Diese Sachen, die jetzt einfach ja, schmerzlich vermisst werden, die nicht möglich sind, die wahnsinnig schwierig zu organisieren sind und wenn dann nur sehr, sehr hemdsärmlich und irgendwie auch nicht so mit einer vollständigen Leidenschaft, weil man immer ein bisschen ein schlechtes Gefühl hat, dass man sich vielleicht anstecken könnte, dass man vielleicht irgendeine Regel übertritt und so weiter. Also beispielsweise auch die einfache Möglichkeit, sich zu versammeln, zusammenzukommen, das schätzen wir jetzt sehr, sehr viel mehr, dass es eine Selbstverständlichkeit eigentlich sein muss, dass wir nachts auch ausgehen können, ohne dass wir uns rechtfertigen müssen, dass wir Dinge planen kurzfristig, was zurzeit eben auch schwierig möglich ist, jetzt langsam natürlich wieder besser werden wird, aber das schafft uns tatsächlich Bedeutung. Wir schätzen es mehr, wir verstehen es mehr und wir wissen vielleicht auch, und das ist ja insgesamt jetzt passiert in dieser Pandemie, wo wir tatsächlich unsere Rechte einfordern sollten. Weil alle Gesetze hin oder her, sie müssen immer nachjustiert werden und wir müssen uns dessen gewahr werden, ob es wirklich sinnvoll ist, viele Dinge einfach abzugeben, Freiheiten abzugeben, für einen anderen Wert, beispielsweise die Gesundheit oder die Sicherheit. Und diese Abwägung, die müssen wir normalerweise nicht tun. Das heißt, wir wissen auch gar nicht, wo der Status eines bestimmten Wertes ist. Und jetzt haben wir viel mehr die Möglichkeit, darauf zu reflektieren und tatsächlich dem Ganzen Bedeutung zuzuschreiben. Und jetzt darf man eine weitere Komponente auch nicht unterschätzen. Die wird, glaube ich, oftmals ignoriert oder es wird langsam sich auch ein bisschen lächerlich gemacht darüber. Wir haben vor allem am Anfang der Pandemie, aber auch durchgehend durch die Pandemie hinweg, haben wir eben gemerkt, dass es einzelne Menschen gab, Gruppierungen, die plötzlich extrem sozial gedacht haben. Da sind Nachbarn plötzlich losgelaufen, junge Leute, die zu alten Leuten, die sie gar nicht gekannt haben, tatsächlich gekommen sind und tatsächlich Zettel verteilt haben, gesagt haben, Mensch, brauchen Sie irgendwas zum Einkaufen? Wir besorgen es Ihnen, kostet auch nichts, machen wir einfach, weil wir einfach nette Nachbarn sind, ja? Bisher haben wir uns gar nicht kennengelernt und jetzt gibt es die Notwendigkeit. Es wurde plötzlich applaudiert für Leute, wo man bisher nicht applaudiert hat. Und vielleicht ist das deutlich zu wenig. Es ist richtig, das ist eine gesellschaftliche Debatte, die jetzt angestoßen ist. Natürlich müssen soziale Berufe viel besser incentiviert werden und nicht nur beklatscht werden. Aber wir haben viele dieser Zusammenhänge verstanden. Wir müssen sie nur jetzt tatsächlich in die richtigen Bahnen lenken, weil nur ein spontanes Verhalten ist zu wenig. Wir müssen das jetzt strategisch angehen und überlegen, wie können wir das Ganze wirklich verbessern.
Also wir haben auf der einen Seite diese General Resistance Resources, wo man natürlich einfach auch sagen muss, da ist dann auch irgendwann eine politische Ebene erreicht, wenn es um materielle Versorgung geht, wenn es um genug Pflegekräfte geht, soziale Aspekte, soziales Zusammensein stärken, kreative Wege finden, trotzdem einander nahe zu sein, wenn man einander fern sein muss. Aber halt eben auf, wie gesagt, auf dieser individuellen Ebene, vielleicht sogar aber auch auf einer kollektiven Ebene diesen Sense of Coherence herstellen, diese Verstehbarkeit. Und das fängt ja auch schon in der Verstehbarkeit an, dass man darüber spricht, okay, wie funktioniert denn die wissenschaftliche Methode? Warum sagt der eine Wissenschaftler in der Woche das eine und hat seine Meinung geändert? Wie kann das denn sein? Muss der nicht immer bei seiner Meinung bleiben? Also hier einfach diese Verstehbarkeit, Handhabbarkeit im Sinne, dass man sagt, okay, das hier sind mögliche Strategien, wie man das trotzdem hinbekommt, ne? Dass man sagt, okay, ich bin zwar Gastronom und die Leute können nicht mehr zu mir in den Laden kommen, aber was ist denn, wenn ich alternative Angebote schaffe, wenn ich zum Beispiel eine virtuelle Bar eröffne, wenn ich meine Cocktails liefere oder was weiß ich, das sind alles Strategien, die natürlich nicht auf der in der gesamten Breite für jeden funktionieren, aber die halt aber für mich immer persönlich für diese Kreativität stehen, die ich sehr bewundernswert finde.
Ja, genau, richtig. Wir merken aber auch gleichzeitig enorme Probleme an unserem politischen System. Und ich meine jetzt natürlich nicht, dass wir eine Demokratie haben, weil die hat sich tatsächlich doch als ziemlich wehrhaft und gut herausgestellt. Aber es ist eigentlich das Fatale, dass eben dieser Wunsch der Bürgerinnen und Bürger, selber sich einzubringen, zu helfen, Leute zu unterstützen, Initiativen zu starten, dass die im Prinzip nicht besonders beachtet worden sind. Dass das politische System darüber hinweggegangen ist und diese Initiativen nicht aufgegriffen hat. Wenn also eine Initiative beispielsweise dafür gekämpft hat, Gelder eingesammelt hat, um beispielsweise die Luftqualität in Schulen zu verbessern, indem man einfach versucht hat, hier bauliche Maßnahmen durchzuführen oder schlichtweg Luftreinigungsanlagen, Luftwaschanlagen, kann man die auch bezeichnen, zu kaufen, zu installieren, dann wurde sowas nicht aufgegriffen. Wenn Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, Mensch, wir müssen was für die Gastronomie machen und natürlich können wir einerseits verstehen, dass die geschlossen werden muss, innen, aber warum machen wir nicht die Räume, weiten die nach außen und erschließen die Städte vielleicht auch neu? Wir denken die Gastronomie wenigstens eine Zeit lang einfach anders und versuchen einfach mehr Raum zu nutzen, der sowieso öffentlich ist und der zurzeit sowieso nicht richtig genutzt werden kann und machen pragmatische Lösungen. Oder zahlen natürlich jeden Wirt, der eine Eigeninitiative hat, tatsächlich vielleicht noch was drauf. Tatsächlich, wenn die Person weiterhin Catering anbietet oder Bierverkauf, aber eben nicht die Innengastronomie öffnen kann, dann sollten wir ihn ganz, ganz toll unterstützen und auf keinen Fall ihm suggerieren, naja, kann sein, dass du da eine Initiative hast, aber vielleicht hast du ja dann Umsatz gemacht und dann kriegst du gar keine Förderung mehr. Sowas geht nicht. Und solche Dinge müssen wir lernen. Wir müssen lernen, dass Politik offensichtlich kein bisschen innovativ ist, dass es dafür da ist, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir aber, die Leute, die davon, da spreche ich jetzt alle Personengruppen in unserem Land an, die eben kreative, interessante Ideen haben, die Auswege aufzeigen, unterstützt werden oder wenigstens die Rahmenbedingungen so verändert werden, dass ihnen keine Steine in den Weg gelegt werden. Das müssen wir deutlich lernen, da müssen wir deutlich nachjustieren, damit eben genau diese Eigeninitiative, dieses Spontane strategisch genutzt wird und eben insgesamt dadurch zu einer Verbesserung des Systems beiträgt. Also mehr Vertrauen der Politik in die Bürgerinnen und Bürger und deren Innovationskraft, ganz klar.
Zum Thema Aktivität auch nochmal was ganz Wichtiges. Ich finde es ganz wichtig zu verstehen, und das ist so der Aspekt auch der Meaningfulness, weil, wie schon gesagt, Meaningfulness muss gar nicht im positiven Sinne sein. Es muss gar nicht sagen, oh Gott, es hat immer eine positive Wirkung. Nein, Meaningfulness ist eher, dass ich sage, okay, es hat irgendeine Wirkung, die führt zu irgendetwas anderem. Es muss nicht immer, ich muss nicht verkrampft in jedem Geschehen ist was Positives suchen. Das Positive kann sich vielleicht auch erst später einstellen, auch vielleicht erst 10 Jahre später. Dazu diese schreckliche Phrase, man weiß nie, wozu es später gut sein wird. Das Ding ist ja, wir sind ja aktiv da drin, zu konstruieren, wofür es später gut sein wird. Wir haben ja da in der Lebensgeschichte ganz viel drüber gesprochen und wir sind vor allem aktiv in dieser Welt. So, natürlich ist dieses Virus eine Bedrohung, die von außen kam, die allerdings natürlich auch, und das wissen wir dann zum Beispiel, welche Rolle zum Beispiel der Klimawandel bei der Entstehung von Zoonosen spielt, auch auf unser Mist gewachsen ist in einer gewissen Art und Weise oder die, je nachdem, und wenn das Virus zum Beispiel aus Pelzfarmen kommt, dass man halt sagt, also man weiß ja nicht, woher es ursprünglich gekommen ist, dass man halt sagt, naja, dann muss man halt die Massentierhaltung vielleicht nochmal einfach mal überdenken. Also man kann sich jetzt auch nicht vollkommen frei von jeder Schuld machen. Aber an der Stelle vielleicht ein Zitat und danach eine Frage an Marius. zum Thema Geschichten, was ja auch ein bisschen so dein Thema ist. Das Zitat stammt von, wie sollte es anders sein, vom slowenischen Philosophen Slavoj Žižek, der ein Buch über die Pandemie geschrieben hat, ist es ganz kurz, und er schreibt darin: Man sollte jedoch der Versuchung widerstehen, zu glauben, hinter der aktuellen Pandemie verberge sich eine tiefere Bedeutung. Die harte, aber gerechte Strafe für eine Menschheit, die andere Lebensformen der Erde rücksichtslos ausbeutet. Wenn wir nach solchen Bedeutungen suchen, bleiben wir vormodern, denn wir behandeln das Universum als einen Kommunikationspartner. Auch wenn unser bloßes Überleben bedroht ist, liegt doch etwas Beruhigendes in der Tatsache, dass wir bestraft werden, dass sich das Universum oder gar irgendjemand draußen mit uns beschäftigt. Wir spielen auf irgendeine profunde Art und Weise eine wichtige Rolle. Was jedoch schwierig zu akzeptieren ist, ist die Tatsache, dass die aktuelle Pandemie das Ergebnis natürlichen Zufalls in seiner reinsten Form ist. Es ist einfach passiert. Es verbirgt sich keine tiefere Bedeutung dahinter. In der großen Ordnung der Dinge sind wir bloß irgendeine Spezies ohne besondere Bedeutung. Damit muss man nicht übereinstimmen, ne? Aber jetzt spielen wir es mal durch. Marius, wie kann man eine bedeutungsvolle Geschichte um diese Beobachtung oder um diese Aussage herum konstruieren?
Eine Geschichte um die Aussage, dass es keine Bedeutung gibt.
Genau, oder wie kann man das integrieren? Weil wir sprechen ja viel über Integration heute in dem Sinne, wie kann man das, was geschehen ist, auf bedeutsame Art und Weise integrieren? Und in deinen Verschwörungstheorien, in deinem Forschungsgebiet, den Verschwörungstheorien, geht es ja auch viel um verborgene Bedeutung, um größere Zusammenhänge. Und jetzt kommt da jemand hin und sagt, naja, es gibt keinen Zusammenhang oder es gibt keine Bedeutung.
Ja, das ist, würde ich so wirklich nicht sehen, weil Bedeutung ja etwas ist, was individuell gefunden werden muss. Ne? Wir hatten ja, glaube ich, schon über Viktor Frankl auch mal gesprochen, der sogar im Konzentrationslager im Angesicht des Todes noch Bedeutung finden konnte und gemeint, Sinn ist in jeder Situation konkret gegeben. Und wenn Žižek jetzt sagt, das ist nicht so, dann ist das seine Ansicht oder seine Art von Bedeutung, dass er eben keine sieht. Aber das ist keine normative Aussage. Also wenn das für einen Menschen eine Bedeutung hat, hat es einfach eine, weil es eine individuelle Geschichte ist. Insofern würde ich dieser Verabsolutierung, die er da vornimmt, nicht, weil alles kann eine Bedeutung haben, wenn ein Individuum das für sich so entwirft oder konstruiert. Und wer ist er dann, jetzt anderen Leuten zu sagen, dass sie dann in einem vormodernen Akt gefangen wären? Das finde ich ein bisschen überheblich. Zumal ja auch die Negierung jeglicher Bedeutung eine Aufladung mit Bedeutung wieder ist. Also er tappt ja in die gleiche Falle.
Ich würde so lesen, dass es halt darum geht, also dieser Aspekt dieser tieferen Bedeutung. Also ich würde schon sagen, dass es eine Bedeutung hat, aber es ist jetzt halt nicht irgendwie diese Strafe Gottes oder des Universums in dem Sinne, dass du halt sagst, okay, also wie er es ja auch beschreibt, es gibt irgendeine metaphysische Entität, die uns das sozusagen eingebrockt hat, sondern es ist einfach passiert und jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen und uns dann vielleicht auch, wie du gesagt hast, individuelle Bedeutung schaffen, wo keine höhere Bedeutung ist. Und dann sind wir wieder so ein bisschen in Richtung Albert Camus, Mythos des Sisyphos, selbst, oder auch bei Frankl natürlich, auch in einer gewissen Art und Weise, selbst geschaffene Bedeutung. Selbst wenn wir wissen, dass sie vielleicht nie von irgendeinem Gott, vom Universum, von irgendeiner höheren Entität bestätigt werden kann. So würde ich das tatsächlich lesen.
Ja, aber ich habe auch noch nie einen Menschen getroffen, der das so behauptet hätte. Also
das ist richtig und das geht mir auch also genauso, Strafe, muss ich sagen.
Gottes, also never. So höchstens im Internet mal in einem Meme, aber
also es gibt ganz klar die individuelle Bedeutung, aber es gibt auch, und das ist, glaube ich, unzweifelhaft, auch so eine allgemeine Bedeutung. Und die ist eben folgendermaßen gelagert. Wir haben beispielsweise verstanden, dass gewisser Raubbau an der Natur, der Verlust an Habitaten beispielsweise von Wildhabitaten, das Erstellen von Pilz, Pelzfarmen, die tatsächlich das mindestens billigend in Kauf nehmen, dass Wildtiere immer mehr in unsere Städte kommen, weil beispielsweise dort Müll rumliegt. Und deswegen der Kontakt zu Wildtieren insgesamt verstärkt wird zu den Menschen und damit es zu Zoonosen kommt, damit zu Überträgern oder Übertragbarkeiten von Krankheitserregern von Wildtieren auf Menschen. Und hier muss man handeln. Ja, hier muss sozusagen die allgemeine Bedeutung sein, dass das eingesehen wird, dass es nicht nur für den Klimawandel tatsächlich essentiell ist, dass man hier was tut, sondern offensichtlich auch für so etwas wie eine Pandemie. Und wir müssen nur eines machen, und das muss man tatsächlich aktiv machen, sonst passiert es nicht. Wir müssen die Lehren daraus ziehen. Das heißt, nicht nur weise darüber reden, sondern dann auch noch klüger handeln. Also Konsequenz nach dieser Pandemie und jetzt schon anfangend, tatsächlich diese Probleme benennen und konsequent angehen. Und wenn wir genau das schaffen, wenn wir tatsächlich diese Habitate zurückgeben, dann werden wir auch was sehr, sehr Nachhaltiges schaffen, weil das betrifft ja nicht nur uns mit künftigen Pandemien, sondern vermutlich vor allem unsere nachfolgenden Generationen, die sich sonst bedanken werden, wenn sowas immer wieder auftritt.
Genau, und das wollte ich eigentlich sagen im Sinne dessen, als ich von Aktivität gesprochen habe. Also für mich ist der Kern dieser Aussage nicht dieses, okay, oh Gott, wir sind passiv, wir sind hilflos ausgeliefert. Ne? Es ist zwar schön, wenn uns jemand zuhört, aber am Ende haben wir es eh nicht selbst in der Hand. Und auf der einen Seite haben wir uns die Scheiße teilweise selbst eingebrockt, aber wir haben eben auch die Möglichkeit, weil wir aktiv in dieser Welt sein können, es politischer Wille, politische Ressourcen, politisches Kapital vorausgesetzt, es eben anders zu machen und es eben auch besser zu machen. Und das ist vielleicht auch diese Meaningfulness und diese Bedeutung, dass es nicht darum geht, okay, jetzt sind wir natürlich wieder bei dieser sozialen Ebene, aber die ist ja eng verwoben mit der individuellen Ebene, wenn auch nicht deckungsgleich, dass man sagt, okay, das war jetzt richtig scheiße, Es ist wirklich schlecht gelaufen. Beim nächsten Mal, was kommen wird, da kann man sich relativ sicher sein, machen wir es besser aus den und den Punkten. Und wenn es nicht kommt in meiner Lebzeit, egal, ich war trotzdem darauf vorbereitet in einer gewissen Art und Weise, sowohl psychologisch als auch vielleicht gesellschaftlich darauf vorbereitet.
Und das wird die ganz essentielle Aufgabe sein. Also wenn die Zeichen der Zeit nicht erkannt werden und wenn die Politikerinnen und Politiker, die Entscheidungsträger in der Wirtschaft, in Verbänden und so weiter, diese Signale, deutlichen Signale, die jetzt mehr als ein Warnschuss waren, nicht richtig interpretieren, die entscheidenden Weichen stellen. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht eben auch anfangen, diese Dinge einzufordern, dann wird der Lerneffekt insgesamt sehr gering sein. Die allgemeine Bedeutung wird gering sein. Dann wird man nur noch trunken in die nächste Problematik reinschlittern. Und die Problematiken werden wahrscheinlich immer schlimmer und schlimmer. Und das wird, ich will jetzt nicht apokalyptisch sein, wir sind ja in einer Psychokalypse, aber das wird kein gutes Ende nehmen. Das muss man schon ganz, ganz deutlich sagen, weil wir müssen aus jeder Krise eine solche individuelle, eine allgemeine Bedeutung schaffen und müssen tatsächlich entsprechend handeln. Ansonsten sieht's böse aus.
Und nochmal, um auf dieses Konzept der Salutogenese zurückzukommen und nochmal auf diese General Resistance Resources und auf diese Widerstandsfaktoren und auch auf dieses Kohärenzgefühl. Also was ich, glaube ich, mitnehme, ist, dass es Probleme gibt auf dieser Welt, die man einfach nur zusammen bekämpfen kann. So, es gibt politische Ideologien, die gerne die Verantwortung auf das Individuum abwälzen. Darüber haben wir ja gesprochen. Es gibt Strategien, die gerne die Problemlösung auf das Individuum abwälzen. Es ist verdammt schwer, sich in Notsituationen Hilfe zu suchen. So, das muss man auch sagen. Das ist nicht selbstverständlich, sei es psychische Krankheiten, sei es materielle Not. Das ist schambesetzt und Scham ist eine soziale Emotion. Aber mein Appell ist halt, dass man sagt, okay, da muss niemand alleine durch in der Hinsicht. Und es ist gut, sich Hilfe zu suchen. Es macht einen gesund, es hält einen gesund, Hilfe zu suchen. Aber dafür muss man halt einfach genau diese Botschaft unter die Leute bringen. Dass sowohl im wirklichen familiären, in der Peer-Group-Kreis, als auch auf höherer gesellschaftlicher Organisationsebene. Und das finde ich tatsächlich ganz, ganz wichtig, damit das eben nicht passiert, was Marius beschrieben hat, dass die Leute sich halt einfach zerfleischen und einfach egoistisch sind. Marius, wie schaut's aus? Wie sieht's mit deiner Meaningfulness aus? Was hat diese Intervention mit dir gemacht? Oder dieses Gespräch? Ist es jetzt besser?
Nee, also ich sage jetzt nicht, dass ich keinen Meaning hatte, aber vielleicht kein besonders Positives. Und das ist jetzt eigentlich immer noch so.
Na gut, da werden wir, wenn es denn wieder möglich ist, das Meaning bei gewissen Kaltgetränken vielleicht noch einmal herstellen oder erläutern. Soll ja auch manchmal funktionieren. Gut. Damit beende ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich sage tschüss.
Servus, ciao.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.